Unterstützung und haben auch den Predigtext, den wir heute miteinander werden anschauen. Ich habe ein T-Shirt mitgenommen. Ein Sport-T-Shirt und hinten drauf steht Dave Nummer 2. Ich habe dieses Sport-Shirt von einem ehemaligen Kids-Treff-Team bekommen als Abschiedsgeschenk. Und Debbie, meine jetzige Frau, damals noch nicht, hat es mir überreicht. Und wieso die Nummer 2? Die Nummer 2, wahrscheinlich hat es für die 1 nicht gereicht, da hätte ich noch mehr Dienste übernehmen müssen. Nein, natürlich nicht. Die 2 hat einen ganz guten Grund, nämlich die Nummer 1, die ist reserviert für Gott. Die Nummer 1 ist Gott und Debbie und ich haben uns dann auch in unserer Freundschaft darüber unterhalten, was unsere Lebensprioritäten sind. Und wir sind uns bis heute einig. Ich bin die Nummer 2 von Debbie. Und sie ist meine Nummer 2. Aber Gott soll in unserer Beziehung die Nummer 1 sein. An erster Stelle sein. Und heute gehen wir so einen Schritt weiter in der Predigtserie. Den Text haben wir schon miteinander gelesen. 1. Petrus 3. 1-7, wir werden ihn Stück für Stück nochmals durchgehen und auch miteinander lesen. Und nachdem Petrus im 2. Kapitel über das Verhalten von Bürger zum Staat gesprochen hat oder von Sklaven zu ihren Herren, fährt er jetzt im 3. Kapitel damit fort, den Umgang zwischen Frau und Mann zu beleuchten. Und es ist eine Ermahnung für eine gewinnende Beziehung. Er spricht hier in diesen Versen ganz klar zu verheirateten Frauen und Männern, wobei die Männer und Frauen gleichermaßen herausgefordert werden. Zum Beispiel fiel mir beim Lesen vom Bibeltext auf, dass wir Männer es sind, die angesprochen werden, unsere Frauen mit Respekt und Achtung, also mit Ehre zu begegnen. Und eigentlich wollen wir Männer ja, dass man uns ehrt. Und wir wollen Respekt bekommen. Wie kommt Petrus zu dieser Schlussfolgerung? Wir werden es dann noch sehen. Und vielleicht denkst du jetzt, na super. Ich sitze jetzt da und was soll ich mit dem jetzt alles anfangen? Ich bin vielleicht ledig, ich bin vielleicht gar nicht in einer Beziehung, ich bin nicht befreundet oder ich bin im Alter alleine, alleinstehend. Oder deine Beziehung läuft gerade so gut, dass du ohne Ratschlag weitermachen kannst. Aber ich habe dir 2 Gründe, warum du genau jetzt auch hier am richtigen Ort bist. Der erste Grund, das, was wir miteinander heute anschauen, ist oder greift sehr tief in Prinzipien hinein, die Gott für Beziehungen hat. Prinzipien über Beziehungen, aber auch über Familie, über die Gemeinde und über die Beziehung zwischen Gemeinde und Jesus und unserem Gott. Also du wirst auch für deinen Alltag beschenkt und für dein Glaubensleben ausgerüstet. Und der zweite Grund ist, es ist besser, sich jetzt schon mal Gedanken zu machen über eine gewinnende Beziehung, als später dann einmal von deiner Frau oder von deinem Mann vielleicht mit einer geladenen Portion damit in Konfrontation gebracht zu werden, oder? Also es lohnt sich, hier zu sein und dass wir das miteinander anschauen, auch wenn es zum Teil herausfordernd sein kann. Aber das ist das Wort Gottes. Das spricht einfach zu uns in seiner Klarheit. Und wir werden uns mit der Frage beschäftigen, was es denn für eine gewinnende Beziehung braucht. Und wir werden mit dieser Frage eigentlich so Stück für Stück durch den Text hindurch wandern. Zuerst ist wahrscheinlich für dich so eine Frage, ja, was verstehen wir überhaupt unter einer gewinnenden Beziehung. Eine gewinnende Beziehung ist nicht selbstsüchtig. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass man den anderen für sich gewinnen möchte. Man ringt, also vielleicht eine Frage, wo du dir persönlich beantworten kannst. Warst du schon mal verliebt? Vielleicht schon. Vielleicht warst du mal. Vielleicht bist du noch. Und wenn man verliebt ist, ringt man um die Aufmerksamkeit vom Gegenüber. Man macht alles, damit der andere glücklich wird. Und dann kommt der Alltag. Und dann, ja, dann erwartet man vom anderen viel, was er für mich oder sie für mich tun kann. Und selbst ist es so, möchte man nicht zu viel investieren. In einer Beziehung, wo nur der eigene Gewinn zählt, hat am Ende niemand gewonnen. Gewinnende Beziehung ist, wenn man sich auch noch nach Jahren zum Gegenüber hinstreckt und es zu gewinnen versucht und einander in Wertschätzung begegnet. Und was braucht es nun für eine gewinnende Beziehung? Im Vers 1, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 1 steht: Nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Wort für Christus gewonnen. Unterordnung und je nach Situation sogar mal ohne Worte. Jetzt kann es bei dir vielleicht einen Aufschrei geben. So, das ist genau dieses alte, veraltete Denken, das eigentlich keinen Platz mehr haben soll. Frau und Mann, die sind doch gleichgestellt. Vielleicht gehst du in diese Richtung, dass du sagst, ja, diese Aufforderungen, die hier Petrus schreibt, die sind kulturell gemeint, in eine Kultur hineingeschrieben und die gelten heute nicht mehr. Und da muss ich dich leider enttäuschen, diese Aussagen, diese Verse, die gelten heute nach wie vor. Und sie sind sehr, sehr aktuell. Doch unser Verständnis von Unterordnung ist zum Teil sehr negativ geprägt. Wir setzen es in Bezug zum Beispiel mit Missbrauch, mit Freiheitsbeschränkung, mit Minderwertigkeit. Und wir setzen das zu Recht auch in Beziehung damit. Unterordnung wird immer wieder ausgenutzt, Missbrauch begangen, in Regierungen, in Arbeitsplätzen, in Kirchen, in Familien, in Ehen und in Beziehungen. Und in der damaligen Kultur, als Petrus diesen Brief geschrieben hat, galt die Frau als schlicht und einfach dem Mann unterlegen. Und in vielen Eigenschaften reichte sie nicht an den Mann heran, galt als von Gefühl gesteuert und hatte einfach zu gehorchen. Und wenn wir aber schauen, was die Bibel zu Unterordnung und zur Gleichstellung sagt, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Nur schon in unserem heutigen Predigttext zeigt sich das. Petrus erwähnt nicht, dass die Frau und Mann unterlegen ist. In Vers 7 ermahnt er die Männer, auf die Frauen Rücksicht zu nehmen, weil sie von der körperlichen Kraft her schwächer sind. Petrus sagt, brauch nicht, dass die Frau intellektuell oder geistlich den Männern hinterherhinkt. Vielmehr weist er ebenfalls in Vers 7 darauf hin, dass beide, ob Mann oder Frau, dem gleichen Ziel entgegengehen und den gleichen Lohn erhalten. Beide sind gleichermaßen Erben des ewigen Lebens. Und wir zoomen jetzt so von diesem Text ein bisschen heraus und schauen, Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 21, leitet er die Passage über die Ehe so ein: Ordnet euch einander unter. Und Paulus bekräftigt in Galater 3, Vers 28, die Gleichheit zwischen Mann und Frau. Noch mehr herausgezoomt sehen wir, dass Jesus, wenn er mit Frauen unterwegs war, sie mit Respekt und Würde behandelt. Noch weiter hinausgezoomt sehen wir, wie Gott die Menschen geschaffen hat und wie hat er sie geschaffen. Er hat sie geschaffen als zu seinem Ebenbild, als Mann und Frau. Zu seinem Ebenbild. In der Bibel ist die Gleichheit, die Gleichwertigkeit von Mann und Frau seit jeher gegeben. Jedoch hat der Mann andere Aufgaben und Verantwortlichkeiten als die Frau und umgekehrt. Wenn nun Petrus hier in seinem Brief die Unterordnung der Frau zu ihrem Mann lehrt, jedoch aber auch die Gleichwertigkeit von Mann und Frau festigt, so ist das eigentlich entgegen der damaligen Kultur und revolutionär, was er gesagt hat. Wenn wir noch eine letzte Stufe hinauszoomen, sehen wir etwas ganz Erstaunliches. Und das lese ich gerade aus Epheser Kapitel 5, Abvers 22. Ihr Frauen, schreibt dort Paulus, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Wir entdecken hier ein grundlegendes theologisches Prinzip. Ein Prinzip, wie Gott sich Beziehung denkt. Und Gott gibt auch uns Männern eine Verantwortung, die wir wahrnehmen. Und diese ist gar nicht mal weniger als die Verantwortung für die Frauen. In Epheser 5, der nächste Vers, Vers 25, dort steht: Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Als Effige Obwalden sollen wir uns Jesus unterordnen. Als Gemeinde sollen wir uns Jesus unterordnen, auf ihn hören und auf ihn vertrauen. Er wird es gut machen. Er hat sowieso alles für uns gegeben. Und im Umkehrschluss heißt das, es gilt auch für die Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Unterordnung und die Liebe. Das, was Jesus und die Gemeinde mit der Gemeinde sich verbindet, das gilt auch für die Beziehung zwischen Mann und Frau. Seht ihr, welche Stellung Gott der Beziehung und gerade auch der Ehe zumisst? Und jetzt kommt eine Herausforderung in unserem Text. Was, wenn der Mann nicht nach Gottes Wille lebt? Wenn er dem Wort Gottes nicht gehorcht? und den Glauben der Frau nicht teilt, das kann eine sehr gut funktionierende Ehe sein. Doch der Wunsch ist doch da, dass der liebste Mensch doch auch erkennt, wer Jesus ist, was er für uns getan hat. Und dass dieser liebste Mensch schlussendlich das ewige Leben erhält. Und manchmal funktioniert das nicht mit Worten. Und hier baut Petrus ein kleines Wortspiel ein. Die, die dem Wort nicht gehorchen, die können durch den Lebenswandel der Frau und auch ohne Worte für Jesus gewonnen werden. Also die, die dem Wort nicht gehorchen, können auch ohne Worte für Jesus gewonnen werden. Genial. Eine geniale Zusage, die uns in Verantwortung nimmt, aber auch Jesus in Verantwortung nimmt, dass er wirkt. Er wirkt in uns. Wir können niemanden bekehren, wir können nur darauf hinweisen. Wir können Jesus groß machen, mit unseren Worten, mit unseren Taten. Aber schlussendlich ist es der Heilige Geist, der wirkt und zur Umkehr bewegt. Aber das heißt nicht, dass man einander anschweigen muss, dass man sagt, ah, ich habe dir nichts mehr zu sagen, ich lebe einfach nur vor. Sondern die Frau soll in der Hoffnung auf Gott und durch die persönliche Beziehung zu Gott, und das hatten wir im ersten Kapitel auch schon, durch diese persönliche Beziehung zu Gott und eben gerade auch durch diese Unterordnung der Frau an ihren Mann zum Nachdenken anregen. Hoffnung auf Gott, persönliche Beziehung zu Gott, Unterordnung. Braucht gar nicht groß Worte, aber es wird zum Nachdenken anregen. In Vers 2 geht Petrus weiter, wenn er schreibt, wenn sie sehen, also wenn die Männer sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Unterordnung ist weder Manipulation noch Ausnutzung, sondern es gründet, die Unterordnung gründet sich auf einer festen Grundlage, und diese Grundlage ist die Ehrfurcht vor Gott. Und im vergangenen Kapitel, vor 2 Wochen in der Predigt hatten wir das auch, 1. Petrus Kapitel 2, geht es um den Umgang zwischen Bürger und Staat. Und dort steht im 17. Vers, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Gott an erster Stelle. Und wenn Gott an erster Stelle ist, setzt dich das frei, deinem Ehepartner so zu begegnen, wie es sein Wille ist, wie es Gottes Wille ist. Und das hat einen enormen Einfluss auf deine Beziehung. Und auch hier sehen wir wieder, dass die Beziehung zwischen zwei Menschen sehr stark auch die Beziehung zwischen einem Menschen und Gott beeinflusst. Es hängt so stark miteinander zusammen. Und Petrus vertieft das in Vers 3 und 4 weiter. Er schreibt, eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Sie sollen vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Als ich mir vor Jahren ein Motorrad gekauft hatte, war das so das Ding für mich. Ich habe es bestaunt, ich habe es gefahren, ich habe es vorsichtig parkiert und so weiter. Und die Tücher, mit denen ich es immer wieder putzte, die mussten natürlich neu sein. Aber nach ein paar Jahren merkst du, dass wenn du keinen Service machst, auch die besten Tücher nichts nutzen. Was hat in deinem Leben großen Wert? Und genau das, was in unserem Leben großen Wert hat, dem geben wir automatisch viel Raum. Wir pflegen es, wir umsorgen es, wir bringen viel Zeit damit und wir machen uns viel Gedanken darüber. Und Petrus stellt nun die äußeren Dinge, denen wir oft viel Wert zusprechen, den verborgenen Dingen entgegen. Und diese verborgenen Dinge, die sieht nur Gott. Und Gott spricht diesen verborgenen Sachen einen unvergleichlichen Wert zu. Petrus verbietet nicht äußerliche Dinge, weist aber ihnen ihren zustehenden Platz an. Eigentlich ganz im Sinn von 1. Samuel 16, Vers 7, David wird dort aus all seinen Brüdern und seiner ganzen Familie zum König gesalbt. Und dann steht dort, dass wir Menschen auf das sehen, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und auch hier geht es wieder darum, was welchen Stellenwert in deinem Leben hat. Petrus stellt ein freundliches und ausgeglichenes Wesen, also wörtlich heißt es, einen sanften und stillen Geist stellt er ganz oben hin und betont, dass diese Eigenschaften unvergänglich sind und eben vor Gott einen unvergleichlichen Wert haben. So viel Wert, wie Gott diesen Sachen gibt, können wir keinem Äußerlichen, keinem Hobby, keiner Äußerlichkeit geben. Und das geht nicht nur die Frauen etwas an, sondern das sind Eigenschaften, die wir alle pflegen sollen. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 5, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Sanftmütigkeit, etwas, was schön sich anhört, was wir vielleicht sehr oft auch sind oder manchmal sind. Und manchmal sind wir schwer beladen und dann auch etwas niedergedrückt und dann ist die Sanftmut ganz weit weg. Und dann lädt dich Jesus aber zu ihm ein und sagt in Matthäus 11, komm zu mir. Komm zu mir, wenn du bedrückt bist. Komm zu mir, wenn diese Sanftmut bei dir ganz weit weg ist. Komm zu mir und lad alles ab. Denn Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus nimmt dir all die Last ab, die dich niederdrückt. Er schenkt dir Ruhe. Er richtet dich wieder auf. Petrus geht in den nächsten zwei Versen, Vers 5 und 6, weiter und macht einen Link zu den alttestamentlichen Frauen und stellt sie als Vorbilder hin. Und spannend ist, dass Petrus hier auf die Stelle von 1. Mose 18 hindeutet. Und in 1. Mose 18 geht Gott zu Abraham und Sarah und verspricht ihnen, dass sie innerhalb einem Jahr einen Sohn bekommen. Und Sarah lacht darüber und hatte ihre Zweifel. Ihr könnt es mal nachlesen. Und doch bringt sie Petrus als Vorbild, weil Sarah immer noch trotz Zweifel trotz vielleicht auch Unglauben manchmal. Sie gehorchte ihrem Mann. Gewinnende Beziehung braucht immer eine Entscheidung, sich dem anderen hinzugeben. Nicht anders ist es bei uns als Gemeinde in der Beziehung zu Jesus. Uns als Leib zu ihm, als Haupt. Haben wir manchmal Zweifel an Gottes Wege oder an seinen Verheißungen? Könnten wir es sogar besser? Auch wir müssen immer wieder diese Entscheidung treffen, uns Jesus ganz hinzugeben. Und das kann manchmal echt herausfordernd sein. Doch wir wissen, Gott wird es gut machen. In Vers 7 richtet nun Petrus seine Aufmerksamkeit auf den Mann. Und dann werden die Männer vielleicht ein bisschen kribbelig. Entsprechend gilt für die Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Gewinnende Beziehung braucht, wie wir bereits gesehen haben, Hingabe. Die Männer sollen mit ihren Frauen zusammenleben, bei ihnen wohnen. Hier ist nicht einfach die bloße Anwesenheit gemeint. Das wäre ja eigentlich manchmal schön, wenn die bloße Anwesenheit schon als Ehezeit gelten würde, oder? Es fängt aber schon viel früher an. Wir verlernen es durch die vielen Ablenkungen, die wir haben, uns dem Gegenüber wirklich hinzugeben. Häufig sind wir mit einer Person im Gespräch, mit den Gedanken sind wir aber beim Arbeiten und mit dem Herz irgendwo in den Ferien. Ich merke das bei mir selbst. Mir wirklich Zeit nehmen für mein Gegenüber. Mich wirklich an Debbie hingeben, das braucht eine Entscheidung. Und diese Entscheidung kann ich nicht genug oder nicht häufig genug machen. Doch die Hingabe hier vom Mann zur Frau hört mit der Zeit füreinander nicht auf. Sie greift nochmals viel tiefer. Es zeigt auf, wie Gott sich Ehe vorstellt. Der Mann gibt sich mit seinem ganzen Leben der Frau hin. Mit allem, was er hat. Vorbild dafür ist wieder Jesus Christus, der sich selbst hingegeben hat für jeden Einzelnen von uns. Nicht, weil wir besonders schlau sind oder besonders gut aussehen oder es gar verdient hätten. Er gibt sich für uns hin. Aus reiner Liebe. Aus reiner Liebe hat er sein eigenes Leben weniger hoch geachtet als dich. Du warst es ihm wert zu sterben, dass er für dich stirbt am Kreuz, weil er dich liebt. Bedingungslos, von ganzem Herzen. Und für immer. Vor Gott musst du dich nicht beweisen, sondern du darfst dein Leben einfach in Gottes Hand legen. Wenn du das noch nie gehört hast, wenn du dich vielleicht wieder und wieder beweisen willst, Gott gegenüber, und nie gerecht wirst, lade ich dich ein, den Schritt zu machen und einfach in einem persönlichen Gebet Gott zu sagen, hier bin ich kann dir nicht viel geben. und dort, wo ich gegen deinen Willen gehandelt habe, das lege ich vor dich hin. Ich lege es vor dich hin. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich brauche dich. Ich gebe dir mein Leben hin. Mein ganzes Vertrauen und meine Hoffnung will ich allein auf dich setzen. Und Jesus begegnet dir mit bedingungsloser Liebe und Hingabe. Wir Männer, die verheiratet sind, lieben wir unsere Frauen mit solch einer Hingabe? Zudem sollen wir den Frauen mit Einsicht und verständnisvoll begegnen. Dieses Verständnisvolle kommt aus der Hingabe. Es geht nicht immer um uns. Gewinnende Beziehung ist, wenn wir uns dem anderen annehmen und das Gegenüber verstehen zu versuchen. Männer sollen aber auch einsichtig sein für das, was Gott ihnen aufträgt. Lass Gott in deine Ehe hineinreden. Lerne Gottes Stimme zu hören. Lies in der Bibel. Gott hat dir als Mann eine Verantwortung gegeben. Auch eine geistliche Verantwortung. Nimm sie wahr. Wir können im Alten Testament genug davon lesen. Erzähl deinen Kindern von Jesus und was du mit ihm schon erleben durftest. Fördere das gemeinsame Gebet in eurer Beziehung. Nimm dir Zeit, um dich persönlich auf Gott auszurichten. Setze Gott an die erste Stelle von deinem Leben und von eurer Beziehung. Die Männer sollen die Frauen respektieren und sie achten. Sie sollen sie ehren. Die Frau kommt in ihrer Unterordnung, was wir jetzt auch häufig angeschaut haben, die Frau kommt in ihrer Unterordnung nicht zu kurz, wenn wir Männer unsere Verantwortung wahrnehmen und die Frau mit Respekt und Ehre behandeln. In Sprüche 31 können wir über eine erfolgreiche Frau lesen. Ihr könnt das gerne mal für euch durchlesen. Sprüche 31. Spannend ist, wie diese Frau dort beschrieben wird. Und dann wird gesagt, dass die Söhne und der Mann dieser Frau sie preisen und rühmen. Die Söhne und der Mann preisen und rühmen ihre Mutter und ihre Frau. Wir Männer sollen nicht schlecht über die Frauen reden, sondern sie ehren, sie rühmen, sie wertschätzen. Gewinnende Beziehung braucht so einiges. Und Petrus liefert uns einfach einen ganzen Katalog von voller Aufforderungen. Wir sehen aber die Richtung, dass gewinnende Beziehung nie egozentrisch ist, sondern immer auf den anderen bezogen ist. Und wir sehen, dass Männer wie auch Frauen aufgefordert werden und aufgefordert sind, Gott den ersten Platz in ihrem Leben und den ersten Platz in ihrer Ehe zu geben. Und was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Und hier kommt so zum Schluss, wenn wir in die Schlussgerade einbiegen, einen Weckruf von Petrus. Weil Petrus hängt einfach noch dran, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. In erster Linie ist dieser Weckruf an die Männer gerichtet. Lieber Mann, Gott gibt dir und er gibt uns, er gibt dir und mir eine Verantwortung für Beziehungen, für Ehe, für unsere Frauen. Wenn wir diese Verantwortung vernachlässigen und meinen, dass sich nur die Frau anstrengen muss, um für uns und um uns zu sein, wenn wir faul werden und diese Verantwortung einfach wegschieben von uns, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn unsere Gebete nicht erhört werden. Beziehung ist in der Bibel nicht kulturell, sondern ganz eng mit Gott selbst und seinem Plan mit uns Menschen verknüpft. Darum beeinflussen unsere Beziehungen, wie wir sie leben, was wir tun und was wir eben nicht tun, unsere Beziehung zu Gott. Sie beeinflussen unsere Beziehung zu Gott. In 1. Johannes 4 steht, wer seinen Bruder hasst, kann nicht zugleich Gott lieben. In Matthäus 25 steht, wer einen Verachteten aufnimmt, nimmt Gott auf. Auch wieder, Beziehung zu Menschen beeinflusst Beziehung zu Gott. 1. Petrus 3, wer seine Frau nicht ehrt, dem seine Gebete werden nicht erhört. Beziehung untereinander, Beziehung zu Gott. Und es ist ein Weckruf, es ist auch vielleicht ein bisschen ein Hammerschlag. Aber es soll wecken, damit wir uns investieren für Beziehungen. Etwas weiter in Vers 12, 1. Petrus 3, Vers 12, dort schreibt Petrus, denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Ich möchte dich ermutigen. Trotz all den Herausforderungen will ich dich ermutigen und muss ich dich ermutigen. Frag nach Gottes Willen für deine Beziehung. Für deine Beziehungen vielleicht. Für deine kommende Ehe. Lebe eine gewinnende Beziehung, wie sie Petrus beschreibt. Setze Gott an erster Stelle von deinem Leben. Setzt Gott an erster Stelle von eurer Beziehung, von eurer Ehe. Und dann wird euch Gott das dazugeben, was ihr sonst noch braucht. Ich möchte beten. Vater, dieses Wort ist so reich. Dieses Wort ist so gehaltvoll. Und dieses Wort ist auch herausfordernd. Aber danke dürfen wir deinen Sohn als Vorbild haben, wie er mit uns als Gemeinde, mit uns als seiner Gemeinde umgeht. Lern uns in Beziehungen zu investieren und nach deinem Willen zu investieren. Vater, wir wollen dich an erster Stelle haben, als Gemeinde. Ich möchte dich auch an erster Stelle haben von meinem Leben. Ich will dich an erster Stelle haben von meiner Beziehung, von meiner Ehe. Das ist der erste Schritt. Und Vater, hilf du uns bei jedem weiteren Schritt, der kommt. Mach unser Herz weich für das, was wir Veränderung brauchen. Mach unsere Ohren offen, dass wir hören, was du vorhast mit uns und wo wir dürfen gerade in unserer Beziehung zu dir, aber auch in unserer Beziehung zu Menschen, vielleicht auch zu Ehepartner, Ehefrau und Ehemann mehr investieren und dich gross machen in dieser Beziehung. Jesus, danke, dass du alles für uns gegeben und dass das der Grund ist, warum wir da sind, dass du uns aus dem, was du alles für uns hingegeben hast, dein eigenes Leben, uns Kraft gibst. Für jeden einzelnen Schritt, den wir dürfen machen in unseren Beziehungen. Und Jesus, ich möchte dich um deinen Segen bitten, gerade für all die Ehen, die wir da in dieser Gemeinde haben, für all die Familien, für all die Freundschaften, für unser Miteinander. Dass du deinen Segen drauflegst. Und dass wir so miteinander unterwegs sein dürfen, dass dir Ehre gegeben wird, Jesus Christus. Und dass du uns aufzeigst, was keinen Platz darf haben. Dass wir das wegräumen. Damit du unsere Gebete hörst. Danke für deinen Segen und deinen Beistand. Und für die unglaublich Verheißung, dass du Beziehung willst und Beziehung geschaffen hast. Amen.